Wisst ihr, was paradox ist? Also definitionsmäßig, widersinnig, ne? Etwas, das so ist, wie wir es nicht erwarten, wie es nicht unserer Logik entspricht, wie es nicht den allgemeinen Erfahrungen, die wir hier so in unserem Leben auf dieser Welt machen, ist. Und es gibt ja die verschiedensten Paradoxen. Wissenschaftler kennen ganz viele. Also ich finde, das größte aller Paradoxen ist diese Geschichte mit Universum, Entstehung und Urknall. Klar, man, das Universum ist unendlich, behaupten sie. Aber irgendwann hat es angefangen, einen ganz klitzekleinen Punkt, nichts. Was jetzt? Unendlich oder angefangen? Und wer hat geknallt? Paradox. Völlig paradox. Unendlich viele Paradoxen, aber gibt ein paar nette, die uns im Alltag begegnen. Also ein Paradoxon, ein rhetorisches auch. Ich sage, die Sonne geht auf, es wird dunkel. Das ist paradox, klar. Kennt ihr das Eierkocher-Paradoxon? Eierkocher-Paradoxon. Nein, nicht dies, nee, nicht Loriot. Nein, Eierkocher-Paradoxon ist, je mehr Eier, desto weniger Wasser. Das ist eigentlich unlogisch, ne? Je mehr Eier du in diesem kleinen Wasserkocher machst, desto weniger Wasser musst du einfüllen. Oder Spiegelparadoxon. Stell mal vor den Spiegel, den Gedanken, und schau rein. Rechts und links ist vertauscht, aber nicht oben und unten. Paradox. Paradox. Und wie du vorm Spiegel stehst, ne? Aber dann hast du ja vorher schon oben und unten vertauscht, ne? Und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Paradoxen und die meisten, da lachen wir drüber, klar. Oder wir können sie einfach nicht erklären oder lassen sie einfach so stehen. Mathematiker arbeiten jahrzehntelang, generationenlang an irgendwelchen Paradoxen. Manche können sie lösen, manche nicht. Physiker genauso. Ich will aber heute von einem Paradoxon sprechen. Ich bezeichne es als göttliches Paradoxon oder die göttlichen Paradoxien. Ja, wir haben einen paradoxen Gott. Und ich glaube, da ist es wert, dass wir ein bisschen draufschauen und uns darum kümmern. Gott, wir haben es besungen, wir singen es immer wieder, wir glauben es, wir lesen es nach, wir wissen es, er ist der Herr seines Reiches. Sein Königreich, Psalm, also die erste Textfolie. Im Psalm 145, dein Königreich ist dein ewiges Reich, deine Herrschaft besteht jetzt. Also in Vorgriff, ich wusste nicht, wusste, ob unsere Damen da sind, habe ich es natürlich, so, sage ich mal, das ist der erste Schritt zur simultanen Predigt, ne? Also zumindest die Texte konnte ich schon mal aus der englischen Bibel reinkopieren. Irgendwann schaffen wir es auch mit der simultanen Übersetzung der Predigt. Dort in den Psalmen wird uns beschrieben, dass sein Reich ewig ist. Und seine Herrschaft jetzt besteht und alle Zeit, alle künftigen Generationen. Sein Thron ist errichtet, seine Königsherrschaft umschließt das All, das Universum, würden wir dazu sagen. Und Jesus ist selbst, können wir dann nächste Folie, in Lukas 8, Vers 1, ist selbst durch die Lande gezogen und hat dieses Reich, das jetzt gekommen ist, mit ihm verkündet. Jesus verkündet dieses Reich und beschreibt es uns richtig, wie wir uns Reich vorstellen. Auch so quasi, wir stellen es immer so als politisches Gefüge dar. Da gibt es einen Herrscher und dann gibt es so seine Untertanen, seine Diener. Also ein richtig politisches, strukturiertes Reich kann man sich da vorstellen. Er regiert, Gott regiert im Himmel und auf Erden. Und er hat auch seine, wir würden es natürlich heute sagen, seine Regierungsbeamten, ne? Seine Dienstleistungsbeamten, die Engel, die Herrscher, die unzählige Herrscher von Engeln. Und uns als seine Untertanen. Dieses Reich, das uns so beschrieben ist, über das wir singen, auf das wir uns freuen, worüber wir glücklich sind, dass es jetzt hier auch schon angekommen, angebrochen ist, dieses Reich, beziehungsweise er als Herrscher, hat ja nur ein Ziel. Er muss sich nicht um Machterhalt kümmern, das ist klar. Das Ziel, das Wohlergehen seiner Untertanen, seines Volkes. Und Glück und Wohlergehen für alle Lebewesen, alle Kreation, alles, was geschaffen ist. Matthäus 6, 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel geschieht. Das heißt, Ziel ist, dass das, was im Himmel ist, auch hier geschieht. Zitat aus unserem Vater Unser, dem Gebet, wo Jesus uns sagt, so beten. Ja. Aber wir wissen auch, dass dieses Reich gestört wird. Wenn ich jetzt sage, bedroht, dann sicherlich nicht im Sinne des Machtverlustes, ja, sondern da gibt es jemand, der will dort intervenieren, der will dort stören, der will Unfrieden sehen, der will nicht, dass Wohlergehen besteht, der will nicht, dass es allen gut geht und alle glücklich sind und Frieden haben. Ja. Und das wissen wir auch, wer das ist, dieser gefallene Engel mit der Herrscher, der ihm nachgefolgten gefallenen Engel, das ist Satanas, der Durcheinanderbringer, der will uns durcheinanderbringen, der will uns vom Reich abbringen, das ist sein Ziel, abspalten. Und sein Wirkungsbereich ist diese Erde. Denn im himmlischen Reich, im himmlischen Teil des Reiches, da hat er nichts zu melden. Hier wirkt er. Und wie er wirkt, das sehen wir tagtäglich in Berichterstattung, Fernsehen, Presse, Rundfunk, was auch immer. Das ist sein Wirken. Dort hat er es geschafft. Seine Vorstellungen von Reich, von Machterhalt, von Machtgewinn, dem anderen die Macht wieder abjagen, durchzusetzen. So funktioniert's. Das kennen wir. Die Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall kennt nur diese Art. Das ist logisch. So sind wir Menschen, so funktioniert es, das weiß jeder. Wer die stärkeren Waffen hat und wer als erster einmarschiert, der hat die größeren Chancen zu gewinnen. Und da brauchen wir jetzt nicht ganz aktuell irgendwo nach Arabien, Nordafrika oder sonst wo hinschauen. Nee, die ganze Menschheitsgeschichte, soweit wir zurückgehen in die ältesten Kulturen, ob das die Inkas, die Mayas waren, ob das irgendwo in China war oder sonst irgendwo, oder auch unsere tolle Kultur oder Karl der Große, der auch gerne mal nicht nur Säbel gerasselt hat, sondern auch geschwungen hat, das durchzieht die Menschen. So sind wir es gewöhnt. Das ist normal. Der Normalfall. Ja? Krieg. Man sagt immer, man muss Frieden sichern durch Krieg. Man muss die eigenen Grenzen sichern, indem man andere Länder überfällt und dort einmarschiert. Herrschaftsinteressen. Das ist das, was wir kennen. Und jetzt reden wir von diesem Gott, der mächtig ist und der eine Heerschar von Beamten hat in seinem Reich, von seinen Engeln. Der könnte jetzt hergehen und sagen, okay, hier, Jungs, Mädels, ihr seid dran. Ihr seid meine Armee und ihr kämpft jetzt hier den Feind nieder. Wäre normal. So würde man sich denken. Das wäre unsere vernünftige Logik. Aber nein, macht er nicht. Er schickt nicht die Herrscher seiner Engeln. Er schickt nicht seine Untertanen und verheizt sie im Krieg. Nein, er kommt selbst. Er kommt selbst. Er, der Herrscher, kommt aus diesem unantastbaren, herrlichen, himmlischen Reich hier auf diese Erde, wo der Normalfall Krieg, Mord und Totschlag ist. Hass, Macht, Herrschaftsansprüche, was auch immer, kommt in diese Welt hinein und kämpft diesen Kampf und siegt in diesem Kampf. Aber wie siegt er? Indem er sich selbst opfert. Indem er sein Blut fließen lässt, um seine Untertanen, um alle Kreation, die das annimmt, zu retten. Und es gibt nichts, soweit man zurückschaut in dieser Weltgeschichte. Und es gibt nichts, wenn man das bisschen, was wir an Zukunftsahnung vielleicht entwickeln können auf unsere Fähigkeiten, das nur annähernd in diese Richtung ginge, dass jemand sowas gemacht hat. Das finde ich, ich habe es überschrieben das erste Paradoxon Gottes. Er kommt und tut das, was man doch nicht tut, was keiner tut. Er tut es. Es ist nicht normal. Es ist nicht logisch. Aber er tut's. Wirst du eine Liedzeile im Kopf? Ihr kennt die, das ist eine Vocalgruppe, die Beinahe Sechs. Also es sind bloß fünf, aber sie nennen sich die Beinahe Sechs. Und da heißt es in einem Lied, viele Menschen wollten Götter sein, doch nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Das ist so. Kein Religionsgründer oder sonst irgendwas, kein erdachter Gott oder Götze ist jemals so vorgegangen. So paradox, sich selbst zu opfern. Dieses Opfer, dieses Paradoxon ist die Grundlage unserer Anbetung. Was würden wir sonst machen? Wenn wir im Krieg stehen, ne? Mahlzeit. Dafür gebührt ihm Lob, Dank, Anbetung in alle Ewigkeit. Unser ewiger Dank gebührt ihm dafür. Aber Gott ist ja noch ein bisschen paradoxer. Beziehungsweise ich habe noch einen weiteren Aspekt seines paradoxen, in unserem Sinne paradoxen Handelns, für Gott gibt es sowas nicht, gefunden. Stellen wir uns doch mal vor, diese vielen, vielen Beispiele, die wir ja kennen aus der Menschheitsgeschichte, aus unserer Kultur und aus vielen anderen Kulturen, dass Menschen füreinander eintreten bis hin zu ihrem eigenen Tod. Männer, die für ihre Frauen eintreten, Frauen für ihre Männer, für ihre Kinder, ein Freund für den anderen sein Leben lässt, wie Bonhoeffer, KZ. Das kennen wir, das ist normal. Empfinden wir, ja, das sind Menschen, das ist selten, das ist bewegend, das ist erschütternd manchmal, aber wir wissen, dass Menschen so einigermaßen normal funktionieren, wenn sie sowas machen, in Extremsituationen. Dass sie für ihre Freunde, für ihre Familie eintreten, bis hin zu dem, dass sie ihren eigenen Tod in Kauf nehmen. Ja, wo ist jetzt das Paradoxon? Gott ist auch für seine Feinde gestorben. Na, da gibt es in der Geschichte wenig Beispiele aus der Menschheit. Das ist für uns völlig unnormal. Für einen Feind zu sterben. Ein Feind, das ist doch etwas, den muss ich bekämpfen. Oder ihm zumindest gegen das Schienbein treten. Oder ihn zumindest hassen. Das ist normal. Und Gott stellt es auf den Kopf. Oder Spiegelparadox. Stellt links nach rechts. Er stellt es nach seinen Regeln richtig, nach unseren Regeln paradox. Er hat sich selbst hingegeben, selbst für seine Feinde. Angesichts seiner Feinde ist er diesen Weg gegangen. Er ging ans Kreuz, während fast alle ihm feindlich gegenübergesinnt waren. Und die paar wenigen, die haben sich einfach nur versteckt und hinten gehalten. Da ist er gegangen und er wusste genau, ich werde geopfert. Auch für die, die geschrien haben, kreuzige ihn, ist er gestorben. Völlig paradox. Für alle. In Römer 5, Vers 10 lesen wir, wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Ja, wir waren auch nicht immer seine Freunde. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Die einzige Chance gewesen. Diese allumfassende Liebe, die selbst für die Feinde sich selbst hingibt. Das ist das Paradoxon, das zweite Paradoxon. Und diese Liebe fragt nicht, naja, wer hat es verdient? Wer ist würdig, geliebt zu werden? Wer darf sich melden? Nein, diese Liebe fragt, wer hat es nötig? Und alle haben es nötig. Es gibt keinen, der es nicht nötig hätte. Alle haben diese Liebe nötig. Und jetzt kommt es ein bisschen härter. Jesus sagt, okay, ich habe dieses Paradoxon aufgestellt. Ich habe es gemacht. Ich bin für die Feinde gestorben. Ihr, die ihr mir nachfolgt, habt jetzt einen klaren Auftrag, das auch zu tun. Matthäus 5,44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das fällt mir manchmal wirklich schwer, Leute, das sage ich euch. Ich bin ja so einer, ne? Gewerkschaftler, weißt du, ne? Den Gegner nicht als Feind zu empfinden, sondern ihn zu segnen, das ist manchmal ganz schön schwierig. Und nicht nur auf den Politikern rumzuhacken, und es gibt ein paar nette Witze, aber meiste gehen ja unter die Gürtellinie, sie mit vernichtender Kritik zu strafen. Jesus hat uns einen ganz klaren anderen Auftrag erteilt. Und da muss ich mich selber immer wieder, am eigenen Schopf geht nicht. Du kannst es nachempfinden, Joachim, gell? Da ist nichts mehr zum Packen. An der eigenen... Ja, danke. Ich habe noch ein Fläschchen Möbelpolitur, geht auch noch. Nein, am eigenen Schopf können wir das nicht. Ich muss mir an der eigenen Nase packen, das ist das, was noch bleibt. Oder ich habe mir jetzt hier was wachsen lassen, da kann ich auch hinfassen. Ja. Okay. Und dieses Gebot der Feindesliebe, das gab es im Alten Testament noch nicht. Da finde ich schon viele Sachen, wo ich sage, ja, da würde ich mich besser drin finden. Ja, so hier mit dem Pflock setzen und so weiter. Ja, da gibt es schon ein paar Dinge, wo ich sage, ja, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Ne? Dir gebe ich's. Ja, ja. Würde ich mich wohl erfinden? Nein, wir leben in Zeit des neuen Bundes, den Jesus mit seinem Blut erkauft und geschlossen und besiegelt hat. Und da heißt es, liebet eure Feinde und betet für die, die euch hassen. Er hat es vorgemacht. Er hat es Paradoxon erfüllt. Er hat es vorgemacht. Es geht, es funktioniert. Und wir, die wir ihm nachfolgen, haben diesen Auftrag. Und weiter lesen wir Römer 5, Vers 5. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das heißt, er lässt uns ja nicht allein mit diesem Auftrag. Er sagt, ich habe euch auch das Rüstzeug, das Handwerkszeug, die Möglichkeit, die Grundlage dafür gegeben. Ich habe euch meine Liebe gegeben, die so paradox ist, die so unwahrscheinlich ist, so unergründlich, so nach euren Regeln und euren Begrifflichkeiten nicht erfassbar, nicht logisch, sondern paradox. Die Grundlage unseres Christseins ist seine Liebe, die ausgegossen ist und die durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen die Gewissheit schafft, ja, ja, wir dürfen es. Und das wieder, das gibt es in keiner Religion, in keinem Ismus. Es gibt ja viele Ismen, den Buddhismus und den Hinduismus und den Islamismus und was weiß ich, nichts. In keiner Religion, in keiner auch noch so gearteten philosophischen oder spirituellen Richtung gibt es so einen unwahrscheinlichen, einmaligen, paradoxen Vorgang. Die Feindesliebe. Und dass sich der Herrscher selbst dafür hingibt. Ich habe noch ein drittes gefunden. Gott, habe ich es am Anfang schon gesagt, sein himmlisches Reich oder sein Reich umfasst Himmel und Erde, ist allumfassend, unendlich, das ganze Universum. Sein Hofstaat, seine Engel, seine Staatsbeamten. Und dann haben wir eine Widersacher. So, das ist diese Geschichte. Ne? Und das Kampfgebiet des Widersachers, das ist hier unsere Realität. Hier, wo wir leben. Da kann sich austoben. Und sät Feindschaft, indem er uns durcheinander bringt. Und jetzt kann man, okay, ja, Feindesliebe, wir sind berufen, ziehen wir los, in Kampf singen wir in manchen Liedern. Ne? Es gibt sogar so ein klassisches Lied der Heilsarmee, über Soldiers of the Army of Salvation. Ne? So auch geschrieben wie so ein Marsch, ne? Ein Krieger, den Kampf ziehen. Aber in Epheser 6, 12 lesen wir, Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Das erklärt, warum es ja so zugeht, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Wie soll jetzt das wieder gehen? Geistwesen, diese gefallenen Engel, die mit Satan nichts lieber wollen als uns verwirren, die ja, weil sie noch ihre Engelsmacht haben, so viel mehr können und wissen und tun, als wir vermögen. Wer von euch kann schon die unsichtbaren Engel Satans sehen? Von Luther erzählt man, er habe mal das Tintenfass, glaube ich, nach dem Teufel geschmissen. Und der Fleck wird alle 2 Jahre aufgefrischt in dem Museum, glaube ich. Dabei ist das noch nicht mal verbrieft, dass es wirklich so war. Das nicht bloß eine Legende war. Unser Kampf oder dieser Kampf richtet sich eben gegen Wesen, die so unendlich viel höher sind in ihrer Fähigkeit als wir, völlig zum Scheitern verurteilt. Aber wie ist das denn möglich? Und mitnichten sagt Gott, geht in den Kampf mit diesen Leuten. Denn warum sollen wir einen Kampf kämpfen, der eigentlich schon längst gewonnen ist? Erinnern wir uns nicht an das erste Paradoxon? Er hat es getan. Er hat ihn besiegt. Er hat Hölle, Tod und Teufel besiegt durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Also diesen Kampf brauchen wir nicht mehr zu kämpfen. Das ist es nicht mehr, wenn es heißt, wir müssen kämpfen. Kämpfen, da meint er um die Herzen derer, die noch nicht von seiner Liebe erreicht worden sind. Kämpfen, damit sie sich nicht von dem Durcheinanderbringer durcheinanderbringen lassen. Vom Teufel verführen, weiterhin verführen lassen. Es geht darum, diesen Sieg zu proklamieren, diesen Sieg weiterzutragen. Das, was angefangen hat, was mit den Jüngern damals in Jerusalem begonnen hat, weiterzuführen. Bis an die Enden der Welt, bis an den letzten Winkel. Die frohe Botschaft seines Sieges weiter zu verbreiten. Was ist jetzt paradox dran? Kommt noch. Jetzt möchten wir immer meinen, ja, die Herrscher der Engel, die machen das. Nein, das Paradoxe ist, dass Gott sagt, genau dafür will ich dich und dich und dich und mich. Die so unvollständig und unperfekt und schwach sind, genau die will ich, dich will ich dafür. Nur so funktioniert's. Das ist mein Plan. Und das ist das Paradoxe, dass er nicht die mächtigen Engel schickt, die hergehen und sagen, zack, und ich gehe mitten rein in seine Gedanken, in sein Herz, in seine Seele, drehen um und dann ist er bekehrt und dann ist gut und der Nächste bitte. Nein, so funktioniert's nicht. Sondern er will uns, er will mich. Mich, der hinten, ich habe es jetzt leider nicht geschafft auf die Schnelle, bei mir müsste hinten so ein Schild draufstehen, so in Bearbeitung. In Prozess, ne? Wir kennen ja die Computernutzer, ne? Diese typische Sanduhr, ne? Die man am besten wegschießen möchte. Nein, wir sind in Bearbeitung. Unperfekt, unvollständig, unzulänglich, in Bearbeitung. Hoffentlich durch ihn. Und dann macht dieser Auftrag Sinn. Matthäus 16, 15 geht hinaus in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Richtet er an seine Jünger, an uns. Gesund. Ach so, jetzt habe ich die Assoziation nicht gleich hingekriegt. Licht der Welt, seid Licht der Welt, ja. Aber ihr habt hinten so einen Stecker, den Stecker, um euch ständig updaten und optimieren und noch weiter bearbeiten zu lassen. Wir werden hinausgeschickt. Es kommen nicht die Engel und es kommt auch nicht der Chef selber. Wenn er wiederkommt, dann ist diese Zeit zu Ende. Jesus setzt dieses Vertrauen für diesen so wichtigen Kampf, es bis an das letzte Ende dieser Welt hinauszutragen und diesen Kampf um die Herzen zu führen und natürlich zu gewinnen möglichst, uns unperfekten, teilweise ängstlichen Wesen. Ich stelle mir immer oft die Frage, kann ich das überhaupt? Und ehrlich, manchmal suche ich lieber ein Mauseloch, als jemanden klare Botschaft zu sagen. Und danach könnte ich mich wieder selber in den Hintern treten. Das schaffe ich jetzt noch nicht. Werde auch nicht üben, mich selber. Aber Gott sagt, ja, du kannst das. Du kannst das, wenn du mit mir verbunden bist. Wenn du dieses in Bearbeitung ernst nimmst. Nicht die vermeintlich Starken, die Vollmächtigen, die Profis, die Kompetenten, nein, nicht die. Ich will die, die schwach sind. Ich will die, die sich nicht ihrer eigenen Stärke brüsten können. Paulus selber hat das erfahren. Paulus, zu dem schauen wir immer auf. Der Paulus, ne? Hier, der Gelehrte, und der ist in dem Kampf gewesen. Ne? Und was berichtet er uns? Lesen wir vorher noch, was in 1. Korinther 1, 27, ne? wo uns die Bibel beschreibt, warum wir gemeint sind. Ne? Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist. Das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Da sind wir jetzt richtig in diesem Paradoxon. Ne? Das ist Paradox. Denn wir sind immer gewöhnt, nur der Stärkere kann siegen. Und Gottes Prinzip ist genau anders. Und Paulus beschreibt es im 2. Korinther 12, 9 und 10. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Darum legt Gott so viel Wert darauf, mit uns das zu machen. Nach menschlichen, nach den normalen Kriterien würden wir alle versagen, durchfallen, nicht geeignet für den Kampf mit den Mächten der Finsternis, die über diese Erde herrschen. Aber gerade Gottes Logik, die für uns so paradox scheint, ist es, die dort uns voranbringt. Und ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes, in unseren Herzen die Gewissheit, dann funktioniert es. Und den Jüngern ging es am Anfang genauso. Was haben die gemacht? Nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, haben sie sich erstmal versteckt. Denk, Scheiße, wir sind so, wir haben komplett versagt. Ja? Alles kaputt, alles weg, alles hin, alles, woran wir geglaubt haben, ist irgendwie futsch. Der Herr ist umgebracht worden. Wir, ja, Petrus geht ja auch noch ganz vehement vor und leugnet es noch explizit. Ansonsten haben sie sich versteckt, haben die Türen zugerammelt. Sie hatten Angst vor den hohen Priestern, dass es ihnen genauso geht, dass sie vor Gericht gezerrt werden und auf Golgatha landen. Sich versteckt. Und dann, eines Abends, Johannes 20, Vers 19 lesen wir, es war am Abend des ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und begrüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Er hat sein Versprechen eingelöst. Friede sei mit euch. Ich bin da. Ich habe gesiegt. Und jetzt seid ihr dran. Und dann haben sie die Türen aufgemacht und sind rausgegangen, hatten keine Angst mehr. Vielleicht hatten sie noch Angst, aber sie wussten, mir passiert nichts mehr. Nachdem der Heilige Geist sie erfüllt hatte, sind sie plötzlich vor tausenden Menschen gestanden, haben bezeugt, haben gepredigt, haben diesen Kampf aufgenommen. Dieser Kampf, die gute, die frohe Botschaft seines Sieges bis in das letzte Eck, in den letzten Winkel dieser Welt, aller Kreatur weiterzugeben, diesen Kampf zu führen, furchtlos auf der Straße, eben noch ein verängstigter Haufen und jetzt die Elitetruppe Gottes. So ging es den Jüngern. Und dieser Satz, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ja, wir betonen immer so sehr die Schwachheit. Nein, es geht darum, dass die volle Auswirkung geschehen kann. Und das geht, das sollten wir in dem Satz immer betonen. Und ich wünsche mir, für mich, für uns, dass wir dieses Angebot, diese Aufforderung, das ist ein kategorischer Imperativ, gehet hin, ja, sprachlich gesehen kategorischer Imperativ. Nicht nur, wenn du Zeit hast und Lust hast, dann gehen wir. Hey, Herr Klee, würden Sie gern bitte? Nein, kategorischer Imperativ, gehe. Und ich wünsche mir, dass wir in diese göttlichen Paradoxen eintauchen und sie für uns als Realität immer mehr annehmen, immer mehr verwirklichen, immer mehr dieser Welt zeigen. Gottes Wirken ist nach den Gesetzen dieser Welt paradox, aber es ist Liebe, es ist Rettung, es ist Heil, es ist Frieden. Lassen auch wir uns in diese Elitetruppe Gottes berufen und in ihr tätig sein. Heute, jetzt, hier, ganz neu, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Und da möchte ich so zum Abschluss uns einfach wünschen, dass wir uns so wie Jesaja sind. Dort heißt es in Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Das wünsche ich mir für uns, dass wir, die wir so sind, wie wir sind, geboren, um Adler zu sein. Ich habe dir mal erzählt, diese Geschichte von dem Adler, der zuerst mit den Hühnern kratzte und dann, wir sind geboren, um Adler zu sein, zu fliegen. Geht manchmal ein bisschen schwer, weil man so einen Schweinehund nach unten dran hängt und weil wir es nicht so ernst nehmen, aber wir sind geboren, um zu fliegen. Das ist unser Urgehen, unser geistliches Gehen, so sagt es die Bibel. Dass wir das für uns in Anspruch nehmen und vielleicht machen wir das heute und dass wir das alle gemeinsam, diesen letzten Satz, und wer will, kann es auch auf Englisch, Gott versteht auch Englisch, dass wir das gemeinsam jetzt aussprechen und dann uns gegenseitig zusprechen, die Kraft Jesu wohnt in dir. Können wir das machen? Also jetzt einfach gemeinsam sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Nochmal, Herr, hier bin ich, sende mich. Und jetzt, die Kraft Jesu wohnt in dir. Virginia. Franz, die Kraft Jesu wohnt in dir. Und mit dieser Kraft ausgestattet, können wir rausgehen in diese Aufgabe und beruhigt sein, dass wir trotz unserer Unvollständigkeit in diesem Sieg leben können. Amen.